nehmen. Erlebe göttliche Zeichen ist mein Thema. Also wir möchten Gottes Gegenwart erleben, diesen Emmanuel. Und das habt ihr zum Zeichen, hat der Engel in Weihnachten gesagt. Zum Zeichen, ein Kind, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Ein Zeichen. Du brauchst die Zeichen Gottes, dass du Gottes Spur folgen kannst, dass du Gott entdecken kannst, dass du Gott erleben kannst und so weiter. Aber bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich für morgen früh einladen. Morgen ist 1. Mai. Also fängt der Wonnemonat an. Aber, und 1. Mai ist eigentlich Gewerkschaftstag. Und das fällt gerade am Sonntag. Und mein Thema wird sein, es gibt viele Sklaven ohne Ketten. So viele Sklaven ohne Ketten. Also Arbeiter, die gar nicht arbeiten sollten, sondern sie sollten ganz andere Funktionen haben. Aber der Teufel nützt sie aus, missbraucht sie und ja, versklavt sie über die Versklavung. Als ich mir Gedanken machte zu diesem Thema, habe ich gedacht, nö, Sklaven, wir haben heute keine Sklaven. Es gibt heute keine Sklaverei. Sklaverei ist bereits abgeschafft. Aber dann ist mir ganz klar geworden, da gibt es so viele Sklaven von vorgefasster Meinung, von Vorurteilen, von Festlegungen, versklavt durch die Generationsflüche, gibt es so viele Sklaven, versteckte, verborgene, unsichtbare Ketten, Ängste, Panik oder traumatische Erlebnisse, die blockieren einen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, er bricht jede Kette. Heute ist das Thema, erlebe göttliche Zeichen. In der Bibel heißt es, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Stern. Das sind also Naturzeichen, Endzeitzeichen. Und ihr werdet sehen, ein Volk wird wieder das andere sich erheben, was jetzt im Nahen Osten passiert. Da es brennt dort und plötzlich wollen sie alle die Tyrannen weghaben. Die haben 30 Jahre nicht gemerkt, dass dort ein Tyrann regiert. Aber jetzt plötzlich merken sie irgendwie, ich frage mich, wer steckt dahinter? So, dann, wenn wir so Natur anschauen, Natur erleben wir auch die Zeichen, Frühlingszeichen. Also ich bin begeistert von der Natur. Da fährst du durch die Straße, das ist alles grün, wo vorhin alles kahl war. Jetzt wird's weiß. Ich bin neulich da Werder Richtung gefahren und da fängt ja alles schon zu blühen. Das ist ja bald Paradies. So, es geschehen Zeichen, Knospen, Blüten und so weiter. Das sind Zeichen in der Natur. Dann gibt es andere Zeichen, so Qualitätszeichen oder Pfandzeichen, die Ware wird zurückgenommen, das Leergut und so weiter, Autokennzeichen und so weiter, Aktenzeichen sind Zeichen, die sind wichtig, dass wir diese Zeichen kennen. Die Zeichen, wir sollten auf die Zeichen achten. Jesus sagt, und achte darauf, denn wenn ihr wisst jetzt, dass die Blätter ausschlagen, der Frühling ist bald da, oder der Sommer kommt und bald ist Ernte da. So, der Körper hat auch gibt auch Zeichen. Krankheit ist auch ein Zeichen, die Körpersprache. Kranke sollten auf ihre Schmerzen achten und auf die Sprache des Körpers achten, was der Körper sagt und so weiter. Schmerzen sind eine Sprache des Körpers, also auch Zeichen. Göttliche Zeichen. Ich möchte nicht immer sagen, Krankheit ist vom Teufel. Viele Menschen schieben alles dem armen Teufel in die Schuhe. Der Teufel ist nicht für alles schuld. Vielfach sind wir selber schuld. Wir hätten uns anziehen sollen, nicht alles schlucken sollen und nicht überall hingehen und nicht alles mitmachen und so weiter. Trauer ist auch ein Zeichen des Verlustes, wenn du traurig bist über etwas und so weiter. Wenn du ein Kreuz siehst, entweder ist es das Rote Kreuz, wenn es rot ist, oder wenn es schwarz ist, ist es eine Kirche oder Friedhof oder sonst etwas. Zeichen. Heutzutage, also eigentlich, wir sind sehr gebildete Menschen, aber wir haben mehr Zeichen und mehr Hieroglyphen, so wie die Alten. Wenn du Messer und Gabel an der Autobahn siehst, da weißt du, da ist irgendwo eine Imbissbude da. Also, oder ein Bett siehst, dann weißt du, hier kann man übernachten, das ist ein Motel. Oder eine Tanksäule, dann weißt du, wir lesen Hieroglyphen. Wir denken, wir sind so gebildet, aber wir lesen durch die Bilder. Und genauso Gott spricht auch zu uns. Der Antichrist, auch der Teufel hat seine Zeichen. Der Antichrist, der wird auch ein Malzeichen den Leuten geben, vielleicht schneller als du denkst. 666, dieses Malzeichen. Und so, er wird sein Eigentum zeichnen. Und eigentlich durch dieses Malzeichen, durch das alles, werden ja die Menschen gezeichnet. Und wem gehörst du? Früher hat man Tiere gekennzeichnet, Brandzeichen irgendwo hinten auf dem Hintern draufgedrückt und man wusste, das gehört zu dieser Familie, zu diesem Bauern. Wenn jemand so winkt, ist auch ein Zeichen, du bist willkommen. Oder wenn jemand sagt, nein, so, die Hand streckt, stopp, halt, bitte nicht zu weit. Wir sollten die Zeichensprache verstehen, auch der Geist, unser Geist gibt Zeichen, Signale, strahlt Signale aus. Auch der Glaube eines Menschen äußert sich in Zeichen. Du siehst ganz schnell, ob einer glaubt oder nicht glaubt, ob einer dabei ist oder nicht dabei ist, wie überzeugt einer ist und wie dynamischer einer ist, du siehst es. Und wenn es sich nicht vorwärts bewegt und nicht aktiv ist und nicht Freude ausstrahlt, Freude ist auch ein Zeichen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke übrigens. So, alle Buchstaben sind Zeichen. Und die aneinandergereiht geben dann die deutsche Sprache oder welche Sprache auch immer. Früher haben die Menschen sich mit Rauchzeichen unterhalten. Von Burg zu Burg, von Hügel zu Hügel. So haben die Juden auch die Neumonde angekündigt. Zeichensprache. Und eigentlich unser ganzes Leben besteht aus Zeichen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird Zeichen und Wunder erleben. Die da glauben, sie werden Zeichen und Wunder bewirken. Also Zeichen und Wunder. Das Neue Testament ist voll von Zeichen. Zeichen, die Gott gegeben hat. Die Juden kamen zu Jesus einmal und sagten, Jesus, gib uns ein Zeichen, dass du das Richtige tust, das Richtige sagst. Dann sagt er ganz einfach, hock, euch Juden wird kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen Jona. So wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird auch das Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Das Abendmahl, wir werden morgen Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist auch ein Zeichen. Das ist der Bund des Neuen Testaments, das ist mein Blut, der für euch vergossen wurde. Das ist mein Fleisch, mein Körper, der für euch gebrochen wurde. Die Taufe ist ein Zeichen. Die Salbung ist ein Zeichen. Die Handauflegung ist ein Zeichen. Früher bei den Juden war die Beschneidung ein Zeichen. Oder dass sie den Sabbat gehalten haben, war auch ein Zeichen. Krankenheilungen sind auch ein Zeichen, dass Gott sich erbarmt hat. Hier hat sich Gott eingegriffen. Jede Gebetserhörung ist ein Zeichen. Also wenn du eine Gebetserhörung erlebst, ist ein Beweis, Gott hört mich noch. Gott ist noch auf dem Plan. Gott handelt noch. Gott hat mich noch nicht abgelehnt. Oder die ersten Christen am Pfingsten, sie haben Feuerzungen gesehen auf die Köpfe jeder 120. Plötzlich brennen 120 Christen, denen brennen die Köpfe. Und dann ein Wind rauscht und braust, das war auch ein Zeichen. Und dann fingen sie an, in Sprachen zu reden, das war auch ein Zeichen. Sichtbare und unsichtbare Zeichen, die existieren. Und viele Zeichen sind unsichtbar. So wie ich morgen über unsichtbare Ketten sprechen werde, Fesseln, die du nicht siehst. Es gibt auch unsichtbare Zeichen, wo du plötzlich spürst, das gute Gefühl hast, hier im Magen oder sonst wo auch immer, im Herzen, vielleicht auch im Kopf, vielleicht auch in die Füße. Du spürst, hier ist Gott. Hier ist gut sein. Herr, lass uns Hütten bauen. Ein Zeichen, dass es gut ist. Und du spürst auch ganz schnell, du, hier ist nicht gut. Es gibt auch sowas, dass man, wenn man nicht in einer richtigen Umgebung ist, bei den falschen Leuten ist, da schlägt es Alarm, hast Alarmzeichen. Du, das ist nicht richtig. Geh schnell weg. Du, da knistert. Da wird bald knallen, da wird bald was passieren. Der liebe Gott hat bei Kain ein Mahlzeichen an seine Stirn gegeben, wahrscheinlich an seine Stirn. Oder vielleicht ist er irgendwie anders gewesen, dass man hat ihn sofort vom Weiten erkannt. Bitte vergreift euch nicht an Kain. Kain hat ein Mahlzeichen. Wer Kain tötet, an dem wird sich Gott 7-mal rächen. Also die Leute wussten damals, an Kain darf man sich nicht rächen. Egal, was er getan hat, Gott wird sich an ihm rächen. Und er macht ein Zeichen an ihm. Stell dir mal vor, du hast so plötzlich so ein Zeichen da irgendwo an der Kopf. Wir sehen auch so überall, wenn Leute verheiratet sind, sie tragen einen Ring, ein Zeichen in Indien, dann haben sie einen roten Punkt. Dann weißt du, wenn du einer Frau begegnest, die keinen roten Punkt hat an der Stirn, die ist noch ledig, noch zu haben. Also du siehst Zeichen. Man äußert sich immer, der Mensch kommuniziert sehr viel mit Zeichen. Zeichen ist eine Sprache. Es gibt also auch Markenzeichen, du weißt, Levi's und Adidas und was weiß ich, was wir Marke da ist immer. Also Leute legen Wert auf Zeichen. Also Ware wird gezeichnet. Wir haben auch Zeichen als Christen, wenn wir mit Gott reden. Wir rufen aber lieber Vater zum himmlischen Vater. In Lukas 21, Vers 25, da heißt es, und es werden Zeichen geschehen an der Sonne, am Mond und Sternen und auf der Erde unter den Leuten. Da wird es Bange sein und die Leute werden zagen, das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Es werden Zeichen geschehen. Zeichen, also an Sonne, Mond und Sterne und den Leuten wird Angst werden. Und du merkst ganz schnell, du, wir stehen vielleicht vor dem Krieg, wenn die Leute in Panik einkaufen, wie Wahnsinnige, die Läden leer kaufen oder sonst was. Du siehst da irgendetwas, spüren die Leute, etwas ahnen sie. Zeichen. Bei der Befreiung Israels gab es mancherlei Zeichen. Und Gott zeigte sich mächtig. Also mein Thema ist, erlebe göttliche Zeichen. Und zuerst mal, viele Zeichen hat auch der Teufel mitgemacht und nachgemacht beim Pharao. Das können meine Zauberer auch, was du Moses kannst, das ist nichts Besonderes. Aber irgendwo hört es auf, wo die Zauberer nicht mehr weiterkommen, wo es nur Gott Zeichen gibt und Zeichen setzt. Das sind mächtige Zeichen. Mit mächtiger Hand hat Gott sie rausgeführt, aber zuerst einmal 10 Plagen. 10 Plagen. Und dann diese 10 Plagen, die haben sie durchgestanden und überlebt. Dann gab es nachher später, als sie auf der anderen Seite vom Roten Meer waren, 10 Segnungen. Da gab es Manna, da gab es Fleisch, da gab es Wasser, da gab es die Wolkensäule. Da gab es so viele andere Segnungen der Gegenwart Gottes. So, die Weisen, die aus dem Morgenland kamen, sie haben auch ein göttliches Zeichen gehabt. Sie sahen seinen Stern und sie sind diesem Stern gefolgt. Ein göttliches Zeichen. Die wussten nicht viel von Gott. Sie hatten noch keine Bibel wahrscheinlich und all das nicht. Aber sie hatten irgendwo eine Prophetie und sie sahen seinen Stern. Und als sie nicht mehr auf dem Weg Gottes waren, als sie zum Herodes gingen, haben sie das Zeichen verloren. Es gibt auch, dass auch in unserem Leben sowas passiert, dass wir die Zeichen von Gott bekommen, aber durch irgendwelche Missgeschicke oder Umstände oder Ungehorsam oder eigene Wege oder ungöttliche Wege, wir denken logisch, rationell, vernunftsmäßig, wir gehen zum Herodes. Also wenn der neue König der Juden geboren werden sollte, dann ist es bestimmt im Palast. Und er war nicht. Die wussten gar nichts. Die hatten keine Ahnung, dass er nicht da ist. Und da waren furchtbar enttäuscht. Und dann haben sie ein Zeichen, dann sind sie gegangen, dann haben sie die Schrift gehabt. Auch die Bibel ist ein Zeichen. Weißt du, da stehen alle Zeichen festgeschrieben. Und das habt ihr zum Zeichen. Er wird geboren in Bethlehem. Eigentlich, was du alles brauchst, steht in der Bibel schon festgeschrieben. Es werden Zeichen geschehen. Und manche Zeichen stehen schon festgeschrieben, die musst du nur herausfinden. Bei der Kreuzigung Jesu geschahen unheimlich viele Zeichen. Da zerriss im Vorhang der Tempel. Die Erde bebte. Die Sonne wurde 3 Stunden dunkel. Normalerweise, die Sonnenfinsternis dauert 8 Minuten und dann ist der Spuk vorbei. Aber hier 3 Stunden, das war also eine ungewöhnliche Sonnenfinsternis. Oder, dann heißt es in der Überlieferung, und einige Heilige wurden in Jerusalem plötzlich gesehen. Plötzlich läuft Abraham durch die Straßen. Oder Moses oder Elias, so wie wir das auf dem Berg der Verklärung sehen oder dergleichen. Plötzlich haben sie Menschen, also wurden Heilige gesehen. Stell dir mal vor, wenn du plötzlich Heilige siehst, ist auch ein Zeichen. Wenn du Erscheinungen hast, Visionen sind ein Zeichen, Träume sind ein Zeichen. Die Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus war ein Zeichen für die Juden, dass Gott sie aufgegeben hat. Dass sie dahin gegeben haben, dass Gott sich von den Juden weggewandt hat und dass was ganz Neues, eine neue Heilsperiode beginnt. Also Zeichen, seltsame Zeichen, komische Zeichen. Und wir sollen alle Zeichen irgendwie ordnen und auf die Zeichen achten. Stell dir mal vor, du liest und du lässt einen Buchstaben aus. Du sagst, nee, E, ich will mit dem E nichts anfangen. Fang an, einen Satz zu bauen ohne E oder A. So, die Zeichen sind wichtig, die Buchstaben sind wichtig. Gott redet manchmal unnatürlich und übernatürlich und manchmal sogar unmissverständlich, manchmal auch zweideutig, dass du sagst, was hat er gemeint jetzt genau? Und als die Propheten geweissagt haben, die haben gedeutet, auf welche Zeit deutet jetzt der Heilige Geist? Was sagt er? Es gab auch schreckliche Zeichen. Wir wissen ja von der Endzeit, wenn du die Offenbarung liest. Es gibt Leute, die fangen am liebsten immer Bücher von hinten zu lesen an. Das war gar nicht so schlecht, denn sie wollen wissen genau, wie das Happy End ist, wie die Sache ausgeht. Also wenn du die Bibel von hinten anfängst zu lesen, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Da packt es dich. Du siehst natürlich zuerst mal die herrlichen Dinge, neues Jerusalem, kein Leid, kein Schmerzen, kein Geschrei. Das sind auch Zeichen, die Gott gesetzt hat, dass alles nicht sein wird. Aber dann liest du den Antichristen, den falschen Propheten und alles Zeichen. Die Bibel ist voll von Zeichen. Unser Leben ist voll von Zeichen. Jeder Mensch gibt Signale, strahlt Signale aus. Und der Herr sagt hier, die da glauben, sie werden Zeichen sehen und Wunder erleben. Zeichen und Wunder, beides gehört zusammen. Und ein Zeichen der Endzeit wird sein Furcht. Die Leute werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die da kommen werden. Die werden ratlos werden. Ratlosigkeit ist auch ein Zeichen. Kopf verlieren, nicht mehr wissen, was weitergeht. Oder Zweifel oder Unglaube sind alles Zeichen. Wenn Menschen sagen, ich kann nicht glauben, ich will glauben, aber ich kann nicht glauben, ist ein Zeichen, da ist irgendetwas da. Ungerechtigkeit ist ein Zeichen, Geldgier ist ein Zeichen, wenn die Leute nur haben, nur Geld wollen und nur schuften und nur alles, nur das Materielle, und dann vernachlässigen sie den Partner, vernachlässigen sie die Kinder, vernachlässigen sie sich selbst und machen sich selbst fertig dann, nur um ein bisschen Geld zu bekommen. Und was ist Geld? Dass du hier sparst, die Leute sparen. Weißt du, eigentlich habe ich schon so oft überlegt, das Sparen ist die größte Dummheit, die wir tun. Weißt du, du sparst nichts. Alles frisst das Finanzamt auf oder die Inflation und dann wird und so weiter. Dir wird nichts übrig bleiben. Guck mal, so viele, ich habe das in der BZ vor kurzem gelesen, dass ein Mann, der hat fleißig gearbeitet sein Leben, gespart sein Leben und jetzt lebt er von Hartz IV oder Sozialamt, weil so viele Sachen sind auf ihn zugekommen, das ist alles futsch. Also, Kühnheit und Furchtlosigkeit ist auch ein Zeichen oder Geborgenheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott wird mich schon irgendwie durchführen, ist auch ein Zeichen des Glaubens, der Kühnheit. Ich denke nur an Josua und Kaleb, oder wo Kaleb sagt, gib mir dieses Gebirge. Also er war so, obwohl er alt war, aber hat noch den Glauben im Herzen gehabt. Fanny Crosby singt ein schönes Lied, sicher in Jesu Armen. Auch so ein Zeichen der Geborgenheit. Sicher sein mitten in der Krise, mitten in der Katastrophe, mitten im ganzen Chaos dieser Welt. Ich weiß, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Geborgen wissen und so weiter in den Katastrophen und über diese Welt gehen Katastrophen. Schau, was jetzt in Amerika passiert. Dieser Tornado. So etwas, das sagt sogar der Präsident, so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, was jetzt passiert. Und so weiter. Es passieren Dinge, die man noch in seinem Leben nicht gesehen hat. Das sind Zeichen. Leute, das sind Zeichen des Endes. Zeichen des Endes. Und es werden noch viel mehr Zeichen passieren. Weißt du, es war schon lang genug ruhig. Jetzt wird's unruhig. Je mehr wir dem anderen Ufer zugehen, der Endzeit zugehen, desto mehr werden die Stürme toben. Und die Engel sind nur gebunden, die warten noch auf Tag und Stunde. Und das sind nicht die guten Engel, sondern die bösen Engel sind gebunden. Gute Engel sind frei, aber die bösen sind gebunden. Und Gott sei Dank, dass sie gebunden sind. Die warten, bis sie losgelassen werden. Wenn Gott sich einmal zurückzieht, dann wird das Böse auf dieser Welt losgelassen werden. Auch ein Zeichen, wenn Stürme toben. Und es gab immer Zeichen, wenn die Menschen nur auf die Zeichen geachtet hätten. Als Tag X, also die Landung in Bretagne oder Normandie war, die konnten nicht landen, gab Sturm. Da waren so Stürme, die wollten landen, aber konnten nicht landen. Stürme sind immer ein Zeichen. Da versucht Gott abzuhalten. Oder als die erste Atombombe abgeworfen wurde, die konnten nicht an dem Tag abwerfen, wo sie abwerfen wollten. Da waren Stürme, das Flugzeug konnte nicht fliegen. Stürme. Und Gott redet durch Stürme, durch Winde. Er macht seine Engel zu Winde. Oder seine Engel sind dienstbare Geister, sind Winde. Also du solltest auf die Stürme achten. Amerika, so ein christliches Land und wird so heimgesucht. Man fragt sich, warum? Gott redet. Auch ein Zeichen. Erlebe göttliche Zeichen. Und wenn du sowas merkst und spürst, Gott redet, dann lass dich von Gott in Sicherheit bringen. Auch das ist ein Zeichen, dass Gott dich in Sicherheit bringt. Gott sagt, horch, geh nicht raus, verkauf dein Haus, wandere aus oder was weiß ich, was er dir sagt. Er wird dir etwas sagen. Wenn du auf Gott hörst, wirst du vom Geist geleitet werden. Oder wird Gott sagen, heute bleibst du zu Hause. Heute geistern da diese Dämonen rum, Hexen. Und feiern da ihren Hexensabbat. Ja, das ist alles drin. So, geborgen sein in Gott. Aber Menschen, die sich vom Geist Gottes nicht leiten, die erleben das alles nicht. Und wenn du im Gebirge bist und irgendwo auf Wanderweg gehst, du achtest immer auf die Zeichen, die im Baum irgendwo eingraviert sind, so Wanderzeichen. Und du kannst dich an Zeichen orientieren. Wo geht's jetzt weiter? Und Gott gibt dir Zeichen, damit du weißt, wie es in deinem Leben morgen und übermorgen weitergeht. Achte auf die Zeichen, auf die Signale Gottes in deinem Leben, auf diese Wegmarkierungen. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Wenn du das weißt, ist gut. Mach einen Punkt hier. Denk nicht mehr zurück an gestern und vorgestern. Bisher bist du jetzt gekommen. Jetzt, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Was ist die nächste Etappe? Was kommt als nächstes jetzt auf mich zu? Was muss ich jetzt tun? Was ist der nächste Schritt? Wir sollten immer Gott fragen, was ist der nächste Schritt? Und es werden Zeichen folgen. Und dann, indem du den ersten Schritt machst, den nächsten Schritt wieder machst, passieren Wunder. Denn erst wenn du die Zeichen erkannt hast, die Zeichen richtig gedeutet hast, die Zeichen richtig verstanden hast, dann passiert erst der Wunder. Die meisten Leute denken, Zeichen und Wunder, das muss jetzt passieren. Nein, zuerst werden die Zeichen erfasst und dann, wenn die Zeichen verstanden worden sind, dann passiert ein Wunder. Und dann verstehst du plötzlich etwas, dann geht dir plötzlich was auf, dann geht dir plötzlich die Tür auf, plötzlich gehst du auf etwas zu, du hast das Zeichen begriffen. Weißt du, in Notzeiten handeln, da brauchst du Zeichen. Du musst wissen, wann, damit du das Richtige im richtigen Augenblick tust. In der Bibel heißt es, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Aber du musst wissen, wann ich jetzt aussehen muss. Auch die Aussaat hat seine Zeit und die Ernte hat seine Zeit. Und das Wachstum hat seine Zeit, alles hat seine Zeit. Handeln in Notzeiten ist ein Zeichen. Richtig handeln. Also jetzt investieren wir nicht, jetzt ist alles sowieso für die Katz. Nein, vielleicht ist es gerade richtig in Notzeiten. Wenn die Aktien ganz tief unten sind, dann kaufst du das ganze Paket. Ja, aber wissen, welche Aktien jetzt? Das musst du vom Herrn dir zeigen lassen. Und das, was die Leute jetzt rausschmeißen, was denen jetzt unwichtig ist, vielleicht ist es eines Tages ganz was Wichtiges. Also, wir sollen die Zeichen kennen. Und wenn du unwissend bist, kannst du nicht handeln. Also, und dann nicht richtig handeln. Und vielleicht schmeißt das Geld auch so unmöglich zum Fenster noch raus. Also, Konflikte lösen. Wenn du irgendwo bist und hineingeraten bist und so weiter, dann ein Zeichen, dass du Glauben hast, du löst die Konflikte. Du sagst, nee, hier, wir setzen hier den Pfahl. Und wir gehen bis hierher. Oder wir gehen ein bisschen zurück. Oder Zeichen. Gott wollte David zum Sieg verhelfen. Weißt du, David, Gott gibt uns Sieg. Aber wir müssen auf die Zeichen achten. Dann fragte David, Herr, soll ich die Philister jetzt angreifen oder soll ich die Philister nicht angreifen? Was soll ich machen? Der Herr sagt, greif sie an. Ja, aber Herr, wann soll ich sie angreifen? Soll ich jetzt angreifen? Soll ich sie von vorne angreifen? Soll ich sie von hinten angreifen? Von links oder von rechts? Wie soll ich die Philister angreifen? Dann sagt der Herr, umgehe die Philister. Aber wann? Verstehst du, wann soll ich die Philister umgehen? Wenn die schlafen, aber wann schlafen sie? So, und dann sagt er, wenn du in den Bakerbäumen die Blätter rausspülen siehst, dann, wenn die Blätter rauschen, dann brech auf. Weißt du, wir müssen auf die Zeichen achten und wir müssen uns vom Geist Gottes führen lassen. Umgehe die Philister. Das ist für mich so eine Botschaft gewesen. Wir müssen den Feind umgehen, nicht auf den Feind direkt zustoßen. Manche sind da, die wollen gerne Märtyrer sein. Ich denke, das ist auch ein Zeichen. Gott braucht keine Märtyrer. Märtyrer wirst du von selber. Wenn du richtig mit Gott lebst, wirst du automatisch ein Märtyrer. Also kriegst du automatisch Probleme und Schwierigkeiten. Also du musst nicht unbedingt den Teufel herausfordern. Umgehe sie. Und dann achte auf die Zeichen, dass, wenn die Blätter rauschen oder sich bewegen. Achte auf die Zeichen. Wir haben nicht den Sieg, weil wir nicht auf die Zeichen achten. Weißt du, du musst mit deinem Goliath, das ist genauso das Gleiche. Verstehst du, wenn du mit Spieß und Schwert und Schild auf ihn kommst, dann wird er dich genauso mit der gleichen Art und Weise angreifen. Aber David kam in der Kraft Gottes, Badehose, verstehst, und Steinschleuder oder eine Tasche, und dann geht es so wie ein Hirte, wie ein Nomade und geht auf ihn zu. Verstehst du, das war ein Zeichen. Der Mann hat die Hosen voll gehabt. Seine ganze Ritteranzug war voll. Und du kommst zu mir wie zu einem Hund? Ja. David hat ein Zeichen gesetzt. Ich komme nackt, mach seine Brust auf, alles und so weiter. Du kannst mich erstechen, wenn du willst. Und du kommst so gerüstet zu mir und ich komme mit meinem Gott zu dir. Du, wenn jemand so auftritt, dein Auftritt ist auch ein Zeichen, wie du auftrittst. Wenn du da Bruder und Schwester, Mama und Opa mitnimmst und Mutter und Vater mitnimmst und die ganze Sippe mitnimmst und dann kommst du mit der ganzen Sippe, sag was willst du da mit der ganzen Bagage? Geh doch nach Hause. Aber wenn du allein kommst und sagst, ich komme im Namen des Herrn, du wirst ganz andere Resultate bekommen. Zeichen. Wir sollen Zeichen setzen, göttliche Zeichen erleben in unserem Leben und an diesen Zeichen uns halten. Gott hat uns ein Zeichen gegeben. Als Konstantin fast verzweifelt, natürlich vielleicht ist Geschichte, Legende oder Überlieferung, ich lasse es einfach dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es eine historische Tatsache in der Schlacht und das. Er ist fast verloren und dann sieht er ein Kreuz und dann sagt eine Stimme, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Ob er jetzt Christ war oder nicht Christ war, auf jeden Fall ist er nachher Christ geworden. Unter diesem Zeichen wirst du siegen. Gott muss dir ein Zeichen geben, unter dem du siegen wirst. unter diesem Zeichen. Nicht das Kreuz macht es, sondern die Schau, die Vision, dieses Zeichen, das Gott einem gegeben hat. Unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann hat er seine Schilder überall ein Kreuz gemacht. Und dieses Zeichen unter dem Kreuz, natürlich war Skandal. Zuerst die Heiden, die wollten kein Kreuz tragen. Und die Juden. Aber blieb nichts anderes übrig. Unter diesem Zeichen werden wir siegen. Und haben sie auch gesiegt. Weißt du, wir müssen lernen, Gottes Zeichen zu erleben. Gott muss uns ein Zeichen geben. So wie er Kain ein Zeichen gab, bitte rührt Kain nicht an. Das ist nicht gut. Das geht nicht gut aus. Wenn du einen Gesalbten anrührst, das geht nicht gut aus. Also sogar wenn du einen Verdammten anrührst, Kain war ein Verdammter. Du darfst auch einen Verdammten nicht anrühren. Bitte rührt Kain nicht an. Und dann war der Lamech, der sich da vergreifen wollte. Aber das ist ja Geschichte. Also, wenn Gott einen gezeichnet hat, und es gibt gezeichnete Menschen, an denen Gott ein Zeichen gesetzt hat, nicht nur, dass er gerade Stigma tragt, sondern, weißt du, manche Leute sind vom Leid gezeichnet, von Problemen gezeichnet, von Schwachheit gezeichnet, von Anfechtung gezeichnet. Weißt du, Gott hat Menschen gezeichnet. Du solltest die Leute, ob sie jetzt gesegnet oder verdammt, nicht anrühren. Jetzt den Gesalbten nicht anrühren, das ist natürlich fromm und gut und recht und lieb, aber auch Kain, diesen Verdammten. Niemand soll Kain antasten. Weißt du leidest schon genug. Du gehst genug durch die Hölle durch. Du hast genug Probleme und Schwierigkeiten. Und jetzt trag das durch. Und Gott hat manchmal uns Zeichen gegeben, das sollen wir annehmen, und unser ganzes Leben ist zeichenhaft. Zeichen. Wir müssen das durchtragen, ausstehen, ausbaden. Und da kannst du keinen Kommentar geben und kannst auch nicht verkaufen, kannst auch nicht loswerden und abschütteln. So, wir müssen lernen, mit Kritik umgehen, mit Konflikten umgehen. Das muss gelernt werden und so weiter. Deine Riesen musst du schnappen und fertig werden. Denn wenn du mit deinen Konflikten umgehst, reift deine Persönlichkeit. Ein Zeichen wieder. Du bist wieder stärker. Nach jeder Schlacht, nach jedem Kampf, nach jedem Sieg bist du ganz anders. Nach jeder Niederlage bist du auch anders. Dann wirst du vielleicht barmherziger und liebevoller und gnädiger und freundlicher. Nach jeder Demütigung, du weißt, wie das weh tut einem, und dann tust du auch anderen nichts zu. Zeichen ist ein Zeichen, der, also diese Kämpfe, Schwierigkeiten und so weiter, wenn Gott unser Charakter verändert hat, ein Stück weit, oder verändern konnte, unsere inneren Qualitäten kommen raus. Da kommt raus, was drin ist. Das sind Zeichen. Weißt du, plötzlich geht einem der Gaul durch. Das ist auch ein Zeichen. Oder er wird zornig und wütend und ärgerlich. Oder er wird still und sanftmütig und demütig und sagt, naja, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Sich nicht aufgeben, Standfestigkeit ist auch ein Zeichen. Erlebe göttliche Zeichen, dass du durchstehst. Durchhaltevermögen ist ein Zeichen, nicht zu verzweifeln, nicht den Kopf in den Sand stecken, Vogel-Strauß-Politik betreiben, wir machen weiter. Ruhe bewahren ist ein Zeichen in dieser hektischen, spannungsvollen Zeit, das ist ein Zeichen. Ruhe bewahren, Mut bewahren, Bewahrung ist ein großes Zeichen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehmen, ist auch ein Zeichen. Ich gebe meinen Heilern, gebe ich nicht her. Ihr kriegt den Herrn Jesus nicht, können wir alles nehmen, aber meinen Jesus kriegt ihr nicht. Hoffnung ist ein Zeichen. Du siehst, ob jemand Hoffnung hat in dieser hoffnungslosen Welt. Wir sehen weiter. Weißt du, auf der einen Seite Zerstörung des Tempels und auf der anderen Seite sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Gemeindebau ist auch ein Zeichen. Wenn Leute an der Gemeinde arbeiten, Leute investieren ihre Kraft, ihre Zeit, ihre Ideen, ihre Fähigkeiten ins Reich Gottes, ist ein Zeichen. Oder die nur da sitzen und vor sich hin träumen, ist es Zeichen. Ob wir nur Zuschauer sind oder aktiv, passiv oder aktiv. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht zerstören oder meine Kirche. Und wenn du siehst, da rumpelt und rattert und kracht und bebt und zittert, du siehst, das ist ein gutes Zeichen. Also für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich Anfechtung habe. Anfechtung ist für mich ein gutes Zeichen. Dann weiß ich, Johannes, du stehst noch richtig. Ein schlechtes Omen, ein schlechtes Zeichen ist für mich, wenn alles glatt geht, wenn es keine Schwierigkeiten gibt. Da denke ich, bist du noch richtig oder bist du nicht richtig? Oder schläfst du schon? Oder bist du abwesend? Wo bist du denn? Aber Kämpfe, ihr könnt denken, was ihr wollt. Kämpfe sind ein gutes Zeichen. Mein Vater hat immer so schönen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Also wo nichts ist, wo nichts zu holen ist, da wird niemand dich angreifen. Ein Bettler wird niemand auf der Straße überfallen. Höchstens Hund oder Katze. Aber ein Bettler wird nicht überfallen. Aber versuch einmal mit wunderbaren Anzug, mit schönen Koffer über die Straße zu laufen und so weiter. Und wenn er da wittert, sind noch Geld drin, da wirst du überfallen. Du kommst gar nicht lebendig nach Hause. So, die Gemeinde Jesu ist Gottes Werk und ist ein Zeichen, wenn Leute in der Gemeinde arbeiten, wenn die angefochten werden, wenn die kämpfen müssen. In Matthäus 24, Vers 8 heißt, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Auch zu Zeichen, Endzeichen. Das alles ist ein Anfang der Wehen. Wenn du Matthäus 24 liest, da sind diese Wehen angegeben. Du weißt, als Frau, die Wehen ist noch nicht das Baby. Das Baby ist aber unterwegs. Da bewegt sich was, da bahnt sich was an. Das sind Wehen. Da kommt etwas, aber ist noch nicht da. Und du weißt, es Wehen kommen dann in regelmäßigen Abständen. Dann heißt es, jetzt gehen wir ins Krankenhaus. Anfechtung und Bedrängnis ist ein Zeichen. Das sind so diese Wehen. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Liebe wird erkalten. Das sind Endzeitzeichen. Das sind diese Wehen, aber ist noch nicht das Ende da. Oder dann sagt Jesus, das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Aber das ist auch noch nicht das Ende da. Oder ein Volk wird sich wieder etwas anderes erheben. Gerechtigkeit ist auch ein Zeichen des Gottesreiches. Und dann, wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Also dieses Beharren ist ein göttliches Zeichen. Einfach, ich glaube weiter, egal auch wenn ich nichts spüre, auch wenn ich nichts erlebe und dann nichts passiert, ich glaube an meinen Erlöser. Ich schalte stur. Wir müssen auch lernen im geistlichen Leben manchmal so sagen, ist egal, wenn ich nichts sehe, also ist egal, wenn ich nichts fühle, ist es egal, wenn ich nichts empfange, ist es auch egal. Ich muss nicht immer alles haben. Es kommt. Ich weiß, es kommt. Und oft hast du gebetet und es kommt nicht, weil da sind noch so viele andere Hindernisse, die beseitigt werden müssen. Da sind doch die Teufel noch unterwegs. In dieser Welt regiert noch der Teufel. Vielleicht hast du das vergessen. Und deshalb, Daniel hat gebetet und der Engel kommt zu ihm und sagt, Daniel, als du gebetet hast, in dem Augenblick, in der Sekunde, habe ich dein Gebet erhört oder Gott hat dein Gebet erhört. Aber ich konnte nicht kommen, der Fürst von Medien und Persien hat mich aufgehalten. Und du weißt nicht, wer deine Gebete aufhält. Weißt du, du betest, aber da beten 10 andere gegen dich. Sind genauso schlau. Ja, aber du, ja, Herr und so weiter. Du betest und du glaubst und die wünschen dir das Schlechte. Und die Hexen und das sind viele Leute, die gegen dich beten, gegen dich kämpfen. Du brauchst ein dickes Fell, einen dicken Panzer. Weißt du, du betest und das ist nicht nur der Teufel, nicht nur, dass der Teufel da ist, sondern da gibt es so viele andere Dämonen und Mächte und Geister und Umstände und Gesetze und Vorschriften und Regeln und so viele Dinge. Ich werde morgen über die Fesseln sprechen. Du, ich bin entsetzt, wie viele Fesseln es gibt, die den Segen Gottes abhalten, dass wir das nicht empfangen können. Wir können den Segen Gottes und den Sieg Gottes nur empfangen, wenn wir freie Hände haben. Aber wenn die gebunden sind, unsere Hände sind gebunden durch Neid und Eifersucht und Groll und Bitterkeit und was weiß ich alles. Komm morgen. Verstehst du, mir ist groß geworden. Warum sind wir nicht das, was wir sind, was wir schon längst sein könnten? Und wir sind vom Teufel gebunden. Und weißt du, wie der Teufel die Menschen bindet? Mit feinen, dünnen Seidenfäden. Und oft gewickelt. Wenn du einen Seidenfaden oft gewickelt hast, dann zerreißt du nicht mehr. Ist stärker als ein Stahlseil. Also fein gewickelt, weißt du, oft gewickelt. Und wie oft sind wir eingewickelt von bestimmten Sachen und umwickelt und ja, ich habe mir gedacht, ich bin frei. Du bist nicht frei. Es sieht nur so aus. Und gerade Christen. Denn nach der Bekehrung, das nächste große Werk Jesu an uns ist Befreiung. Befreiung von Verklemmungen, von Gefühlen, Verdammnisgefühlen. So. Zeichen, erlebe diese Zeichen, da schneidet der Herr was durch und da schneidet und da macht er mich frei und da macht er mich frei. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Ein Zeichen, beharren. Kannst du ausharren? Das ist nämlich eine Frucht des Geistes und natürlich auch eine Eigenschaft, die was Christen haben sollten. Geduld tut euch Not. Geduld ist ein Zeichen. Wenn du eine Eselsgeduld hast, einfach anhalten, geduldig sein, auch wenn es heute nicht kommt, kommt morgen und wenn es morgen nicht kommt, kommt übermorgen bestimmt. Irgendwann wird das kommen. Und da heißt es weiter, das Evangelium wird vom Reich gepredigt, der ganzen Welt zum Zeugnis. Und dann, erst dann, so nachdem das gepredigt worden ist, dann kann was passieren. So, Zeichen. Weißt du, der Teufel möchte uns Angst machen, Panik bringen, jetzt. Jetzt kracht alles zusammen, jetzt geht alles verloren, jetzt schwimmen mir die Fälle davon, jetzt alles, was ich gespart habe, erarbeitet habe. Jetzt, wenn ich so diese Bilder gesehen habe, jetzt in den Nachrichten von dem Tornado, ich habe gedacht, da ist ein Krieg ausgebrochen da unten. Ein Erdbeben, genauso schlimm wie da unten in Japan. Genauso schlimm. Und nur in Bruchteilen von Sekunden einfach so eine Windhose mal durchgegangen. Und das ist doch entsetzlich, das, was so passiert. Und wie nach einer großen Schlacht, wie nach einem Krieg. Und Gott möge die Menschen segnen. Mir hat ein Bruder geschrieben, bitte bet für mich. Und ich habe für ihn auch gebetet. Mein Bruder ist umgekommen in Alabama, im Staat Alabama, durch diesen Sturm und so weiter. Auch Christen trifft es. Was kannst du machen, wenn ein Gericht oder eine Katastrophe bei einer Sache geht, da wird es den Christen wie den Nicht-Christen treffen. Aber der Christ hat die Gnade Gottes, er kann zum Heiland gehen und kann seine Seele in Gottes Hände legen. Kann wissen, ich bin in Gott geborgen und ich weiß, mein Erlöser lebt und es kann nichts in meinem Leben passieren, was Gott nicht zulässt. Diese Gewissheit, alles, was in meinem Leben passiert, ist von Gott am Schreibtisch gelegen, bei Gott im Schreibtisch gelegen. Er hat es genehmigt, er hat seinen Amen gegeben und ich weiß, ich bin in guten Händen bei meinem Gott. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist so ein Verhältnis mit Gott. Gott ist ein Gott des Trostes, der Heilige Geist ist der Tröster. Seit Jesu Auferstehung wissen wir, wir müssen nicht verzagen, wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen uns nicht Angst machen lassen, in Panik bringen, Angst vor den Juden, Angst vor den Römern zu haben, Angst vor der Zukunft zu haben. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Jesus sagt immer wieder, fürchtet euch nicht, diese Furchtlosigkeit ist ein Zeichen, Glaubensgewissheit. Wie der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, da trumpfst du auf. Wir müssen lernen, eigentlich Zeichen zu setzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Leute, ich komme hier raus. Und dann was anderes noch, die Freude am Herrn ist auch ein Zeichen. Der Heilige Geist, ich freue mich. Weißt du, du solltest lernen. Das klingt verrückt, was ich jetzt sage, aber du solltest lernen. Du kannst alles lernen, alles ist lernbar. Auch die Freude am Herrn. Wenn du Schwierigkeiten hast, also ich habe nicht oft als solches, aber ich habe manchmal solche Phasen und ich habe gesagt, Herr, ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, aber wenn du es nicht verstehst, lass es bleiben. Und ich habe solche Phasen, wo ich sage, also Herr, ich weiß nicht. Und dann lese ich in der Bibel, gerade wo ich sage, ich verstehe nichts, lese ich, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich habe gesagt, wie kann ich freuen? Was ist für mich Ausdruck der Freude? Lachen. Dann gehe ich ins Badezimmer und dann fange ich an zu kichern und zu lachen. Und sage, armer Teufel, ich lache dich auf, ich pfeife auf dich und so weiter. Und fange den Teufel die Schwierigkeiten, die Probleme, die mir so Probleme sind, die mich niederdrücken möchten. Am liebsten möchte ich sagen, lieber Gott, mach die Erde auf und verschlinge mich. Aber das tut er nicht. Aber dann fange ich an zu lachen und dann sage ich, und jetzt nehme ich eine gute Dusche. Und dann komme ich aus der Dusche raus und bin wieder frisch. Und dann ist vorbei. Aber ich habe gelernt, lach den Teufel aus. Lach. Du musst es nicht in der Gemeinde tun, das kannst du nicht. Weißt du, aber du musst bewusst, ich will lachen und ich will weinen. Beides liegt in deiner Hand. Und dann gehst hin und dann fängst an und sagst, armer Teufel, schäm dich doch, armen Menschen wie mich, so anzugreifen, anzukratzen, anzukrallen da. Und weißt du, und dann sage ich, guck mal, was bin ich, such doch andere. Da gibt's doch andere, die sind ja viel mehr wie ich. Geh doch zu denen und zünd ihre Häuser an oder mach du, was du willst. Aber lass doch mich in Ruhe und schäm dich doch. Schäm dich doch. Die Bibel sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wie kann ich ihm widerstehen? Nicht jammern. Weißt du, der freut sich, wenn du anfängst zu jammern. Der Teufel freut sich riesig, wenn du jammerst. Wenn du klagst und wenn du heulst und wenn du dich beschwerst und sagst jetzt, lieber Gott, warum das so? Also ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, in Schwierigkeiten, in Notzeiten, der Herr satt mein Haupt. Du, da habe ich Freude im Herrn. Weißt du, manchmal braucht es seine Zeit, bis du da durchkommst. Und so, und wirst vielleicht mich jetzt nicht verstehen und sagst, wie kann der Bruder Matthäus vom Lachen erzählen? Das ist doch seelisch. Aber die Seele fängt's an. Dir geht's so, wie es deiner Seele geht. Wenn deine Seele lacht, lacht der Geist, lacht der Körper, lacht die Situation, lachen die Umstände, lachen die Geister. Und die ausgelacht wurden, die schämen sich und die verkriechen sich. Und der Geist der Freude, der Heilige Geist kommt zum Zug. Versteh mich? Hiob, er sagt einmal, ich habe lange Zeit nur von Hören und Sagen alles vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Du sollst erleben, wie Gott so ein Zeichen setzt, und Lachen ist ein Zeichen. Aber Bruder Matthäus, das mache ich doch. Ja, ich muss zuerst im Fleisch anfangen. Und ich habe eines gelernt, wenn du geistliche Siege erringen willst, du musst im Fleisch anfangen, um im Geist eines Tages aufzuhören. Und du musst also im Fleisch anfangen, in Zungen zu reden, zu beten, zu predigen, zu segnen und zu handeln. Im Fleisch musst du es anfangen und im Geist wirst du es dann enden. Dann geht es. Genauso das Lachen. Du musst im Fleisch anfangen. Im Fleisch anfangen, proklamieren. Im Fleisch anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Das musst du im Fleisch. Du musst dich zwingen, auch wenn du stotterst und wenn der Hals im Hals einen Frosch hast und was weiß ich alles. Du musst anfangen und du wirst merken, plötzlich der Segen fließt. Ströme lebendigen Wassers fließen von deinem Leibe. So, lange Zeit habe ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ein Zeichen, verstehst du? Ein Auge hat es noch nicht in der Hände. Ein Zeichen gesehen. Ich habe gesehen, Gott gibt mich nicht auf, Gott bringt alles zurück. Bisher haben viele Leute nur einen theoretischen oder philosophischen Gott kennengelernt. Und Gott ist nicht Philosophie und Gott ist nicht Theologie und Gott ist nicht Theorie. Gott ist was Praktisches. Was Praktisches. Wir sollen einen praktischen Gott erleben. Ich bin so froh, dass ich es immer wieder experimentieren darf. Wie funktioniert Gott? Weißt du, wir brauchen persönliche Erfahrungen, Gotteserfahrungen. Und dann stehst du vorm Spiegel und sagst, Halleluja, Halleluja. Und dann rufst du die Engel, die himmlischen Heerscharen und proklamierst. Und Gott redet durch Zeichen. Und plötzlich spürst du etwas, plötzlich siehst du etwas, plötzlich hast du einen Eindruck. Zeichen. Alles sind Zeichen. Erlebe dieses übernatürliche Eingreifen Gottes, aber du musst natürlich anfangen. Wir müssen über die Zeichen auf die Spur Gottes kommen, so wie ein Hund die Spur erschnüffeln, erspüren. Weißt du, ein Zeichen, du musst achten, hat sich da schon was verändert? Ist da schon jemand durchgegangen? Ist da der Herr schon durchgegangen? Ist da was passiert? War da schon jemand? Weißt du, siehst dann, wenn die Gebüsche ein bisschen verändert sind oder ein paar Spuren oder jemand was fallen ließ und so weiter. Erkenne die Veränderung, die in deinem Leben bis jetzt stattgefunden haben. Find heraus, ist hier der Herr durchgegangen? Hat der Herr hier was getan? Ist hier was passiert? Hat der Herr bis hierher mir geholfen? Und so weiter. Und dann merkst du, ja, da war Gott. Gott ist so hier durchgegangen. Ich muss jetzt schnüffeln und erspüren die Spur. Ich muss wissen, aha, da ist er durchgegangen, dort hinten. Weißt du, wir müssen Späher werden. Späher, wir müssen erspüren die Zeichen. Ein Indianer, der erkennt, der findet die Fährte. Und wir müssen die Fährte Gottes finden, die Spur Gottes finden in unserem Leben. Wie hat Gott bisher gehandelt? Wie hat das alles so gemacht? Wie ist das alles so passiert? Zeichen sind Wegmarkierungen. Zeichen ist noch nicht die Antwort, ist noch nicht das Wunder, aber das führt zum Wunder. Zeichen und Wunder. Das wird in einem Satz gesagt. Merk, wie Gott gearbeitet hat. Merk, wie sich die Kurve entwickelt, aufwärts oder abwärts. In Matthäus 15, 23 ist auch eine interessante Sache. Weißt du, in der Bibel stehen laute interessante Sachen. Du solltest diese interessanten Sachen in der Bibel finden. Ich mag sie. Ich liebe die interessanten Stellen. Die langweiligen Stellen lese ich nicht, aber die interessanten lese ich. Und da heißt es, aber er antwortete ihnen nichts. Steht drin einfach. So einfach, dir nichts, mir nichts. Er antwortete ihnen nichts. Weißt du, auch wenn Gott manchmal schweigt, auch das ist ein Zeichen. Und er antwortete ihnen nichts. Die Stille. Weißt du, wir sind immer meistens entsetzt und wenn Gott manchmal schweigt, fangen wir an zu schnattern. Wir sollten aufhören zu reden, wenn Gott schweigt, dann schweigt er. Und dieses Schweigen Jesu hat die Leute damals geschockt, warum schweigt er? Hat sie zum Nachdenken bewegt, warum redet er jetzt nicht? Wir sollten auch das, wenn Gott manchmal zu uns nicht redet, ist auch das Reden Gottes. Wenn er nichts sagt, sagt er auch viel. Schweigen Gottes ist ein Zeichen. Weißt du, vielleicht haben wir irgendwo Fehler gemacht, vielleicht haben wir irgendwo versagt, vielleicht haben wir nicht auf Gott gehört, vielleicht muss noch was anderes ausgeführt werden vorher, bevor er wieder uns neue Anweisungen gibt. Staunen ist auch ein Zeichen, dass wir staunen. Also, weiß nicht, verstehe nicht. Du kannst anfangen zu staunen, auch wenn nichts passiert. Auch das ist ein Zeichen. Jetzt kommt was. Meistens immer vor einer Erweckung. Wann kommt eine Erweckung? Ich kann dir sagen, wann eine Erweckung kommt. Eine Erweckung kommt, wenn die Sünde ganz groß und mächtig geworden ist. wenn der Abfall ganz stark geworden ist, wenn die Gehässigkeit und Gemeinheit der Leute so stark ist, also wenn es gar keinen Glauben mehr gibt, oder wenn der Herr Jesus kaum Glauben mehr noch findet, wenn nur noch ein paar Heilige übrig bleiben irgendwo, wenn also fast nichts mehr da ist vom Christentum und von Glauben und von Gott und von seinem Geist, dann gibt es etwas ganz Neues. Guck mal, am Anfang des letzten Jahrhunderts, die große Erweckung, als er kam, da war Darwin und da war die Gottes-Tod-Theologie, da gab allen möglichen Spuk, alles so Antichrist und die Sozialisten waren da, alles, da war so viel Gottlosigkeit. Und es war so dunkel, so dunkel. Und dann plötzlich brach das Licht durch. Und das Licht bricht immer nach der Dunkelheit, nach Mitternacht kommt der Aufbruch. Immer nach Mitternacht. Und deshalb, also wenn in deinem Leben dunkle Sachen sind und du sagst, also jetzt läuft absolut gar nichts, ich sag dir, du stehst vor einem Wunder. Das Wunder liegt vor der Tür. Er antwortete ihnen kein einziges Wort. Warum? Da ballt sich was zusammen. Da braut sich was zusammen. Da verdichtet sich was. Er antwortete ihnen kein Wort, kein Satz, Schweigen Gottes. Oder andermal, ich denke nur an diese Frau in der Bibel, die kommt zu Jesus und sagt, meine Tochter ist krank, sie bittet nicht mal für sich selber, sie betet für jemand anders. Eigentlich ein gutes Gebet, für jemand anders zu bitten, Fürbitte. Und bittet für jemand anders und dann sagt Jesus, nö. Also es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nimmt und den Hunden vorschmeißt. Und du siehst, Jesus lehnt die Frau ab, auch das ist ein Zeichen. Jetzt bitte, ich will dir noch etwas sagen, was mir groß geworden ist. Weißt du, die Ablehnung Gottes, wenn Gott sagt, nö, ist es nicht schön, dass man den Kindern da, den Christen das Brot wegnimmt und dann den Heiden vorschmeißt. Ist nicht richtig. So und so weiter. Und sie sagt, doch, Herr, auch die Hündlein leben von den Brosamen des Herrn. Weißt du, er hätte ihr gleich geben können, gleich sagen können. Aber nein, er wollte, denn die Frau hat großen Glauben gehabt. Die Frau hat einen großen Glauben gehabt. Auch die Hündlein leben von dem Brosamen des Herrn. Dann sagt der Herr nachher, also solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Er wollte sehen, wie groß ihr Glaube ist. Wenn Gott manchmal uns warten und zappeln lässt, ist er will sehen, glaubst du wirklich, ist sie wirklich ernst? Er antwortete ihr kein einziges Wort. Weißt du, betet sie und so weiter und hat nicht einmal nötig zu sagen, ja, ich komme, ich mach's, ich helfe dir, ich tue was für dich. Aber später, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Ein andermal bittet eine Frau nicht, sondern berührt ihn von hinten nur und passiert dann diese Anerkennung, also jemand hat mich berührt, ja, dich haben viele berührt. Da antwortet er sofort. Und wer hat mich jetzt besonders berührt? Wo ist die Person? Weißt du, Jesus durchbricht die Stille. Und manchmal ist er still. Oder ich denke jetzt die Geschichte mit Lazarus. Der Lazarus stirbt, Martha ruft und Maria ruft. Die beiden Schwestern sind so bemüht. Jesus, komm, bitte hilf uns. Unser Bruder ist schwer krank, hat hohes Fieber. Er stirbt. Der beeilt sich gar nicht. Der Herr Jesus beeilt sich nicht. Und manchmal sind wir entsetzt, wenn Gott sich nicht beeilt. Ich werde alt. Ich verliere alles und schaffe nicht mehr. Das Leben läuft mir davon. Und jetzt lasst er uns zappeln. Und jetzt, weißt du, der Herr wollte mehr als nur Jesus, den Lazarus heilen. Er wollte ihn auferwecken. Er wollte ein größeres Wunder an ihm vollbringen. Und Gott will oft größere Wunder an dir und mir vollbringen. Deshalb wartet ein bisschen ab. Geduld. Zeichen. Erlebe göttliche Zeichen. Du willst göttliche Zeichen erleben. Kannst auch warten. Kannst auch diese Stille überwinden. Dass er schweigt und dass nichts passiert, dass er dich nicht hört, dass er nicht reagiert. Ja, aber wenn Jesus einem was gibt, dann gibt er was Großes, was Großartiges. Und das muss reif werden. Das muss reif werden. Jesus hat die Frau nicht aufgegeben. Die Frau war gewaltig und so weiter. Aber er will sehen, ist der Glaube erschütterlich oder unerschütterlich? Wie ist der Glaube aufgebaut? So viele geben kurz vor dem Ziel immer auf, das sind Christen. Weißt du, der Herr hat schon so viel an ihnen getan, so viel gewirkt, so viel geschenkt, so viel Wunder in ihrem Leben ausgelöst, aber sie geben das vorher auf. Vielleicht, sie sind schon 98 Stufen gestiegen, 100 hat das Haus und so weiter und noch 2 Stufen und dann wären sie zu Hause im Ziel. Und kurz vor dem Ziel geben sie auf. Bevor Gott etwas tut, erleben wir zuerst mal die Nacht, die Dunkelheit, die Traurigkeit, das Negative. Bevor Gott etwas tut, erleben wir die Verlassenheit, erleben die Zeichen Gottes. Weißt du, ich könnte jetzt sagen, sag Halleluja und dann funktioniert das. Nein, aber die Wahrheit ist, die Zeichen Gottes, du erlebst zuerst die Nacht, die Dunkelheit, die Traurigkeit, das Negative, das Kreuz, bevor die Herrlichkeit kommt. Zuerst ist Nacht, zuerst ist nichts, zuerst ist gar nichts, da brüllt der Löwe und du bist geschockt, das Herz bleibt dich fast stehen. Da, weißt du, bevor Gott handelt, bevor etwas passiert, erlebe Gottes Zeichen, ist mein Thema. Du musst zuerst dahin, durch das Tal der Todesschatten. Da musst du durch, um die andere Seite, den Berg zu erreichen, die Höhe zu erreichen. Und ich will dir eine Wahrheit sagen, die ich erkannt habe, dank der Liebe Gottes. Bevor Gott handelt, handelt immer der Teufel. Du hast gebetet und deshalb bet nicht in Deutsch, sondern in Sprachen. Das ist viel besser. Das hört der Teufel nicht, aber du betest in Deutsch und so weiter, gib uns unser tägliches Brot und dann nimmt er dir das tägliche Brot weg. Und dann hast du gar nichts mehr. So, der Teufel ist zuerst da. Warum? Er ist der Herr dieser Welt. Der Teufel ist der Herr dieser Welt. Und der Teufel hat das erste Recht und so weiter. Und bevor Gott uns etwas gibt, nimmt der Teufel uns alles weg. Das ist, was passiert. Bevor Gott Großes tut, erleben wir die Macht der Hölle. Genau das Gegenteil. Und ich möchte dir helfen zu verstehen, Gott, wenn du betest, es wird meistens 7-mal schlimmer. Glaub nicht, muss nicht glauben, aber so ist es. Und sei nicht enttäuscht und geschockt darüber. Wenn du betest, wird 7-mal schlimmer. Der Teufel sagt, was fällt dir ein, Gott um Hilfe zu bitten? Ich werde zeigen, wer hier helfen kann und wer hier das Sagen hat und so weiter. Und dann erzählt dir alles Mögliche. Zuerst erlebst du negative Zeichen, zuerst erlebst du das Chaos, zuerst erlebst du eine Niederlage, zuerst erlebst du Enttäuschung, zuerst erlebst du alles nur dunkel, 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 dunkel. Und das müssen wir wissen. Zuerst kommt der Riese, bevor der Herr kommt. Zuerst kommen die Probleme, zuerst kommen Krankheit, zuerst kommen die Dämonen, zuerst kommt die Angst, zuerst kommt der Mangel ist da, zuerst dann plötzlich stehen Sorgen vor dir, ganze Berge wie Mount Everest und dann der ganze Unglaube. Zuerst geschieht etwas Unerklärbares, Erschütterndes, Niederwerfendes. Zuerst gibt's Angriffe, zuerst gibt's das Kreuz. Warum? Der Teufel, das Böse, ist dir näher als der liebe Gott. Verstehst nicht, aber lass es. Zuerst ist das Sichtbare da, zuerst ist das Menschliche da, zuerst ist das Irdische da, das Zeitliche. Bevor das Göttliche kommt, ist zuerst das Negative da, was es auch immer heißt. Und erst nach dem negativen Zeichen kommt das Positive, wenn der Teufel sein Pulver verschossen hat. Wenn der am Ende ist, dann sagt er, und jetzt sagt der liebe Gott, und jetzt, was willst du jetzt machen? Es gibt kein Wunder ohne vorhergehende Zeichen. Wir brauchen das Wunder. Aber die Zeichen werden geschehen. Und die Zeichen sind das zuerst das ganze Negative. Es gibt Wunder. Auch manchmal ohne vorher große Ankündigung. Aber das ist ganz selten. Normalerweise geschieht das Negative zuerst und das Kind Gottes glaubt. In der Not ruft er den Herrn an. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er bleibt fest und es wird 7-mal schlimmer. Der Ofen denkt, schau mal, der Ofen von den drei jungen Männern in Babylon, der wurde nochmals geheizt, noch stärker. Bevor große Dinge geschieht, bäumt sich die ganze Hölle auf. Bevor ein Stern platzt, ein Nova und so weiter, wird 7-mal heller oder natürlich mächtiger und so weiter. Es wird 7-mal schlimmer, das ist normal. Da tobt die ganze Unterwelt, bäumt sich alles auf gegen das Reich Gottes, die ganze Unterwelt. Die Unterwelt ist das Fundament, auf das die Herrlichkeit Gottes aufgebaut wird. Aber das muss zuerst sich aufbäumen. Zuerst muss die Sünde offenbar werden. Der Abfall muss da sein. Und das muss beseitigt werden, der ganze Schutt. Wer da überwindet, das heißt also immer wieder, wenn du Sieg haben willst, die Zeichen Gottes erleben möchtest, wer da überwindet, der wird das alles erleben. Oder erfahren. Kampf ist ein Zeichen, ein Vorzeichen, würde ich sagen. Zeichen, wir sprechen ja von Zeichen, erlebe die Zeichen Gottes, ist ein Vorzeichen für den Sieg. Kampf. Ohne Kampf kein Sieg. Ohne Stress. Ohne Anfechtung gibt es keine Siege, keine Wunder, keine Durchbrüche. In der Musik haben wir immer vorne den Notenschlüssel und dann haben wir die Vorzeichen und danach haben wir die ganze Musik gespielt. Die Vorzeichen geben den Ton an. Bevor Gott etwas tut, und ich möchte dir sagen, da bricht zuerst mal alles zusammen. Da muss es verlassen, da wird dir genommen, da muss ich von allem lösen, bleibt dir nichts mehr übrig. Wenn Gott dich führt, bitte nicht erschrecken. Herr, führe mich und leite mich. Guck mal, und der Herr sagt, ich werde dich leiten mit meinen Augen und werde dich ans Ziel bringen. Ich werde dich ins das gelobte Land bringen. Aber weißt du, wo du landest, wenn du ins gelobte Land gehst? In die Wüste. Israel musste durch die Wüste durch. Du erreichst das gelobte Land nur über die Wüste. Wenn du es verstehst, hast du sehr viel verstanden. Ich will dir nur helfen zu verstehen, das Geheimnis Gottes. Du willst in den Himmel kommen, aber du musst zuerst durch die Hölle durch. Und Jesus ist niedergefahren und Jesus ist aufgefahren. Jesus stieg hinab an den untersten Örter der Hölle, dem ging es auch nicht besser. Also wenn du das große Ziel erreichen willst, musst du mit Jesus mitmachen und mitmarschieren, mit ihm Gleichschritt halten. Bevor mit uns aufwärts geht, geht es zuerst mit uns abwärts. Ist das erbaulich? Ist das tröstlich? Ist das segensreich? Aber das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Bevor du geachtet wirst, wirst du zuerst verachtet, lächerlich gemacht, verspottet etc. Bevor du geehrt wirst, wirst du zuerst mal in die Pfanne gehauen. Bevor wir gesegnet werden, wir werden zuerst mal verflucht, verdammt. Bevor wir gesegnet werden, wir werden gehasst von allen Völkern, steht in der Bibel. Wir wollen Wunder erleben, aber ohne Zeichen. Erlebe göttliche Zeichen. Wenn du die Zeichen ertragen kannst, kannst du auch die Wunder verkraften. Göttliche Wunder werden durch Zeichen angekündigt. Gott tut nichts ohne Ankündigung. Also wenn du weißt, dass es dir schlecht geht, dann weißt du, es wird dir besser gehen. Nach jedem Regen gibt es Sonnenschein. Und dann nach jeder Katastrophe gibt es ein Wunder wieder. Jesus sagt also zu den Leuten, die nicht aufgegeben haben, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Gott will Glauben sehen, dass du trotzdem anhältst, trotzdem festbleibst. Zeichen und Wunder sind nicht das Gleiche. Zeichen sind nur die Wehen. Wunder ist das Ergebnis. Das, was nachher rauskommt. Weißt du, was nach dem Kampf rauskommt, der Sieg, du triumphierst. Und nichts ist schöner, als Gebetserhörung zu haben. Aber bis du eine Gebetserhörung hast, vergeht ein bisschen Zeit. Zweifel geht meistens dem Glauben voraus. Wer nicht richtige Zweifel hat, kann auch nicht richtig glauben. Nur Menschen, die richtig gezweifelt haben, sind nachher Glaubenshelden. Hast du schon mal richtig gezweifelt? Gezweifelt an dir selbst, gezweifelt an die Menschheit, gezweifelt an den Pastor, gezweifelt an die Geschwister, gezweifelt an die Gemeinde, gezweifelt an Gott, gezweifelt an die Bibel. Hast du schon gezweifelt? Weißt du, Gott erlaubt es. Als junger Pastor, wir waren so fanatisch und wir sind am Anfang immer fanatisch. Weißt du, dann wird man nachher natürlich und sachlich und ruhig und friedlich. Wenn zu mir Leute gekommen sind und sie haben gesagt, ich kann nicht glauben, ich zweifle, dann hätte ich am liebsten einen Schopf gepackt, links und rechts eine Ohrfeige gegeben. Und gesagt, wie kannst du an Gott zweifeln? Erkennst nicht die Herrlichkeit Gottes? Weißt nicht, begreifst nicht, wie Gott gut ist? Bis Gott zugelassen hat, dass ich selber an Gott gezweifelt habe. So massiv, dass ich nicht einmal mehr beten konnte und wollte. Ich habe gesagt, wo ist Gott, dass ich bete? Das ist nur noch Gespräch mit der Decke. Als ich wirklich gezweifelt habe und Gott hat mich nicht verzweifeln lassen, dann hat er jemand anders 15.000 Kilometer weiter beauftragt, bitte bete für Heidemi und Johannes. Und die haben für mich, für uns beide gebetet und die Zeit war vorbei, habe ich wieder Glauben gefangen, habe wieder geglaubt. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich zweifle, ich bezweifle, ich lasse es gewähren. Ich sage, das ist okay, das habe ich auch gehabt. Ich weiß, das ist nötig. Denn nur dadurch kommst du zum Glauben. Aber ich bin durch den Zweifel, durch diese Phase des Zweifels, ich bin so gläubig geworden. Ich habe gesagt, weißt du, selbst wenn ich abfalle, in der Grube falle und was weiß ich, mit meinem Leben alles schief liegt, ich weiß, mein Gott wird mich nicht aufgeben. Dieser Glaube an Gott ist im Zweifel gewachsen. Guck mal, die Jünger, sie haben alle gezweifelt. Ist er auferstanden, obwohl er in ihrer Mitte ist, die zweifeln immer noch. Gläubige Menschen zweifeln, nur Verrückte, die haben keine Ahnung, was Glaube wirklich ist. Aber ein echter Christ, ein echter Gläubige, der sagt, ist das möglich? Ist das möglich? Ist das möglich? Und dann kriegst du von Gott die Antwort, bei dem Herrn ist alles möglich. Dann kriegst du plötzlich, und du siehst zuerst musst du auch Sarah und Abraham, die mussten auch durch diese Phase gehen. Die Verzweifelten, was haben die beim Doktor schon alles probiert? Künstliche Befruchtung und so weiter, wenn es gegeben hätte. Und sie haben es auch nachgeholfen, ein bisschen Leihmutter, die Hagar genommen. Die Verzweifelten. War das Sünde, war das Fehler? War fleischlich. Aber sie haben angefangen, sie haben sich nicht aufgegeben. Sarah und Abraham, sie beide haben sich nicht aufgegeben, sie haben weitergemacht. Zuerst im Fleisch und dann erst im Geist. Und was hat Sarah gemacht, als der liebe Gott kommt und dem Abraham erzählt, du, nächstes Jahr komme ich, da wirst du ein Baby haben. Die hat gelacht. Und dann sagt der liebe Gott, ja, also, oder der Engel des Herrn, ja, sag mal, deine Frau, die flippt aus. Sarah, komm mal her, du hast gelacht. Nein, ich habe nicht gelacht. Doch, aber du hast gelacht, Sarah. Du siehst also, die konnte selber nicht mehr glauben. Wenn du nicht mehr glauben kannst, das ist ein Zeichen, dann kann Gott für dich glauben. Wenn du nicht mehr betest, betet Jesus für dich und der Heilige Geist. Wenn du nicht mehr verstehst, versteht Gott dich am allerbesten. Erlebe göttliche Zeichen. Wenn du dich aufgibst und sagst, jetzt ist aus, dann fängt Gott erst mit dir richtig die Geschichte an. Und wie viele Menschen sind vom Tode gerettet, von der Schippe dem Tod weggesprungen und Gott hat mit ihnen Geschichte gemacht und weiter Sachen geschehen lassen und so weiter. Also es sind nur Wehen, Zeichen sind nur Wehen. Und du erkennst dann früher oder später Gottes Handeln. Gott hat mich nicht aufgegeben. Zeichen sind Signale aus der anderen Welt. Hinweise, dass Gott dich liebt, sind Botschaften, da kündigt sich was an. Weißt du, Gott will dir was Großes geben, der Teufel sagt, das geht nicht. Gott will dich segnen, das geht nicht. Gott will dich heilen, das geht nicht. Unheilbar. Und so weiter. Und jetzt ist, welche Information du glaubst, wir haben ja diese Woche das gehabt. Weißt du, wenn etwas von Gott ist, dann wird der Teufel immer versuchen zu verhindern. Merk dir das. Wenn Gott etwas in deinem Leben hineinpflanzt und so weiter, versucht der Teufel, es auszureißen. Der begießt es nicht, der will es ausreißen. Oder der versucht ringsherum Unkraut zu sehen, dass es alles erdrückt, erstickt. Erdrückt wird und erstickt. So. Wenn etwas Gott hineingelegt hat, dann versucht der Teufel genau das Gegenteil zu bewirken. Genau das Gegenteil. Und deshalb, das Gegenteil ist das göttliche Zeichen. Erlebe das göttliche Zeichen. Weißt du, der Teufel möchte, dass Gott dir nichts Gutes tut. Und deshalb kommt so viel Schlechtes. Meine persönliche Erfahrung ist, wenn du so viel Schlechtes erlebt hast und erlebst, Gott wird dich sehr günstig und gütig behandeln. Er wird mit Gut um dich überschütten. Je schlechter dir gegangen ist, desto herrlicher wird einmal dein Leben sein. Sei gewiss. Je mehr du hier verzichtet hast und aufgegeben hast und dir genommen worden ist, desto herrlicher wird es sein. Weißt du, es passiert immer genau das Gegenteil. Der Teufel möchte, dass du von Gott erschüttert und enttäuscht bist, auf Gott verbittert bist und so weiter. Aber wir sollen ihn erschrecken. Ich glaube, ich weiß, das wird alles gut werden. Und es steht schon in der Bibel, es wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod und so weiter. Weißt du, der Teufel möchte dich lähmen, dich unbeweglich machen, dich in einem schlechten Licht drücken, dich bloßstellen, dich ohnmächtig machen, deine Hände binden oder dich lähmen und dir deine Möglichkeiten nehmen. Und er will dich blamieren und er sagt, bitte, also lass dich doch nicht blamieren, jetzt in deiner Situation. Halt's Mund und sei still. Nein, dann fang erst recht Loblieder zu singen. Fang erst recht Gott zu preisen. Weißt du, er möchte dich abhalten, etwas zu empfangen. Deshalb kommen diese ganzen Angriffe. Von allen Seiten. 7-mal. Du hast gebetet und du glaubst und hast Gott gedankt von ganzem Herzen. Und jetzt kommt genau das Gegenteil. Und jetzt heißt es durchhalten. Durchhalten. Durchhalten und nochmals durchhalten. Weißt du, lass dich nicht entmutigen. Nach deinem Glauben soll es geschehen. Paulus sagt, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes zu gehen. Müssen wir gehen, durch viel Trübsal. Trübsal sind ein Zeichen. Göttliche Zeichen sind Trübsal. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und wir beweisen, es geht auch anders. Mit Gott geht es anders. Je größer die Trübsal, desto größer die Herrlichkeit. Kannst ausrechnen schon. Also, je größer die Trübsal, desto größer die Herrlichkeit. Wenn nach dem Gebet das Gegenteil passiert, das ist ein gutes Zeichen. Dann solltest du aufstehen und sagen, Herr, ich weiß, es kommt, was du verheißen hast, denn sonst würde der Teufel nicht so wüten und sich so ärgern. Der Teufel weiß, Gott hat was vor und versucht schon im Vorfeld zu verhindern, zu vernichten und zwar abzuschalten, dass du keinen Strom hast, keine Kraft zum Durchhalten. Wenn es dagegen läuft, das ist immer ein gutes Zeichen, Gott will was und der Teufel will Gottes Macht verhindern. Wenn wir wissen und wenn wir das kennen und seine List kennen, und die Paulus sagt, wir kennen die List Satans, wie listig der ist, sein Trick, wenn du einmal seinen Trick kennst, kannst du darauf reagieren. Und kann sagen, danke, es kommt, ich spüre, dass es kommt, dann ist es genau das Gegenteil da. Wenn das Gegenteil kommen kann, kann auch das Richtige, das Wahre kommen. Gott kann auch das Entgegengesetzte tun. Und deshalb, der Teufel versucht dich zu quälen, damit ja kein Durchbruch in deinem Leben passiert. Er möchte nur erreichen, dass du anfängst zu grübeln, nachzudenken, warum, weshalb und wieso. Und in dem Moment, wo du anfängst zu grübeln, wirst du krank. Und wird es noch schlimmer mit der Sache. Also das ist auch ein Zeichen, dass Menschen anfangen zu grübeln. Du solltest nicht anfangen zu grübeln, wenn Situationen in deinem Leben sind, die du nicht verstehst. Vor 4, 5 Jahren oder vielleicht auch 6 Jahren hat der Herr zu mir geredet. Irgendwo hatte ich ein Problem. Der Prediger hat auch Probleme. Glaub nicht, dass der keine Probleme hat. Ich bin auch aus Fleisch und Blut. Bin auch ein Mensch. Bin auch ein Mann. Bin auch Vater und habe Kinder gehabt. Und ich weiß, wie das läuft. Meine Kinder sind jetzt groß, du und so weiter, und muss auch leben. Und da habe ich irgendwo irgendeine Anfechtung gehabt und habe gebetet. Und plötzlich habe ich eine Vision gehabt. Plötzlich sehe ich eine ganze Reihe, lauter Fragezeichen, alles Fragezeichen. Ich habe gesagt, lieber Gott, mein ganzes Leben ist voller Fragezeichen. Oder auch die Situation war ein Fragezeichen, alles nur Fragezeichen. Und dann sagte Herr, aber was soll ich tun mit diesen Fragezeichen? Dann hat der Herr gesagt, nimm die Fragezeichen unten und oben und zieh sie und mach Ausrufezeichen. Und genauso, dann, also ich habe die Fragezeichen, die waren im Raum, und dann habe ich vorne angefangen, so wie ihr hier betet, habe ich dann unten gepackt den Punkt, und dann habe ich nach oben gezogen, diesen Fragezeichen, ist gerade geworden, ist ein Ausrufezeichen. Und so habe ich durchgemacht in meinem Gebet und habe aus meinen Fragezeichen Ausrufezeichen gemacht. Das war für mich so ein Erlebnis. Mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. Aber zuerst mal, der Teufel hat mir die Fragezeichen gezeigt, die Probleme, das Unmögliche, das kannst nicht und so weiter. Und was willst du? Mach aus deinen Fragezeichen Ausrufezeichen. Das ist wie göttliche Zeichen zu erleben. Und du musst, wie Moses, Gott ruft den Moses, der soll zum Pharao gehen und Israel befreien. Und dann sagt er, ja, Herr, aber was für ein Zeichen kriege ich? Woher will ich wissen, dass du mit mir gehst? Puh. Ja, der liebe Gott kann einem viel sagen, aber du musst wissen, dass er mit dir geht. Du brauchst nicht nur ein paar fromme Sprüche da, Stimmen oder Eindrücke oder Gefühle. Ich brauche Zeichen. Etwas, was ich mit meinen Augen sehen kann und fassen kann und begreifen kann. Dann sagt Gott zu Moses, was hast du in der Hand? Ich habe nur einen Stab, nichts, sonst gar nichts. Dann sagt er, schmeiß den Stab hin. Und aus diesem Stab ist eine Schlange geworden. Und dann sagt der Herr, und jetzt geh und pack die Schlange am Schwanz. Und das ist das Zeichen. Und dann das nächste Mal noch ein paar andere Zeichen. Der war immer noch nicht sicher, der war immer noch ungläubig. Du siehst also, der Freund Gottes, Moses. Ja, Herr, aber ich bin nicht sicher. Bist du wirklich, das könnte auch Hokus Pokus gewesen sein. Oder eine Täuschung oder sonst was. Manchmal brauchst du 2, 3, 4 Zeichen von Gott, um loszufahren. Und ich hab eines gelernt in meinem Leben, ich gehe erst, wenn ich ganz sicher bin, wenn ich grün habe von Gott in einer Sache. Und er war nicht sicher, dieser Moses, und sagt, Herr, ich traue der ganzen Sache nicht. Und dann sagt der Herr, leg deine Hand an deine Brust. Ja, mach ich, spür mein Herz. Nimm raus, und die Hand war aussätzig. Herr, jetzt bin ich unrein, aussätzig. Und dann sagt der Herr, nimm deine Hand und steck wieder an deine Brust. Wieder sauber, wieder rein, wieder koscher. Er hat an sich selber. Weißt du, bevor du Zeichen für andere wirkst und für andere, für Pharao oder für Israel oder sonst noch, für das Volk Gottes, für die Gemeinde, du musst ja selber die Zeichen erleben. Du musst selber die Zeichen erleben. Als Gideon von Gott berufen wurde, und du streitbare Held, das kann jeder sagen. Kann Gott sagen, aber Ob es stimmt, wissen wir nicht. Und dann sagte Herr, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob du mit mir bist. Dann hat er gesagt, morgen, ich werde ein Vlies auslegen. Und dann sagt so, jetzt lege den Vlies und da muss ringsherum alles nass sein und unten, wo das Fell ist, muss trocken sein. Und tatsächlich am nächsten Tag war überall nass, nur unterm Fell was trocken. Naja, Naturwunder. Passiert in der Physik sowas öfters. Und jetzt, morgen wird's anders sein. Jetzt lege ich wieder das Fell auf den Boden. Und das ist auch keine Sünde, wenn Christen Vlies auslegen. Du bist nicht sicher, du solltest dich vergewissern. Und zwar Zeichen bitten, und zwar solche Zeichen, die unmöglich sind. Und jetzt soll überall trocken sein, nur unterm Fell soll pitschnass sein. Stimmt. Und dann sagt er, jetzt wüsste, aber das bin ich immer noch nicht sicher. Dann geht er mit seinem Kumpel ins Lager der Midianiter und nachts spioniert. Du musst spionieren. Wenn du die Gottesführung erkennen willst und erfahren willst, musst du ein Spion werden. Ein richtiger Spion. Und er geht hin und er hört am Zelt reden, du, heute Nacht habe ich geträumt, ich habe ein Gerstenbrot gesehen und das Gerstenbrot von Gideon und das war wie eine Dampfwalze und das hat uns alle platt gewalzt. Oh, ich weiß, die reden schon, die haben Angst. Und das gab ihnen so Siegesgewissheit. Zeichen können auch Worte manchmal sein und was die Leute sagen, was die Leute denken, was die Leute fühlen. Das sind auch Zeichen. So, und dann sagt er, das ist doch einfach jetzt. Das ist einfach jetzt. Also, die wissen es auch, dass Gideon jetzt aktiv wird. Dass Gott den Gideon gebraucht. Bevor du losschießt, sollst du hundertprozentig wissen, Gott ist mit mir. Und da brauchst du x Zeichen. Und da unter diesem Zeichen siegen wir dann. Anders nicht. Du siegst nicht anders, wenn du nicht das Zeichen Gottes in deinem Leben hast. Kommst nicht durch. Gott wird dir nicht helfen können. So. Wir brauchen Zeichen. Und was habe ich zum Zeichen? Diesen Stab. Und mit diesem Stab hat er das Wasser geteilt. Mit diesem Stab hat er die Zeichen und Wunder vor Pharao gewirkt. Mit diesem Zeichen hat er in der Wüste voll Gottes geführt. Mit diesem Stab hat er bewiesen, wer der richtige Mann ist am richtigen Platz. Da kommen plötzlich, ja, das kann Moses, ihr bildet euch alles ein, dass Gott euch führt und dass Gott euch leitet und dass Gott euch segnet, dass Gott euch berufen hat und so weiter. Dann sagt er, bitte, wir machen eine Probe. Wir machen eine Probe. Alle Ältesten bringen jetzt ihre Stöcke her und jeder schreibt auf seinen Stock seinen Namen oder was, wie auch immer und so weiter. Und Aaron und wir beide, wir kommen auch mit unserem Stock und jetzt wollen wir sehen, zu wem sich Gott bekennt. Und du brauchst ein Zeichen, dass Gott sich zu dir bekennt. Kannst nicht nur einfach sagen, ich diene Gott oder ich bin berufen vom Herrn. Ich habe die Berufung Gottes. Jetzt haben alle ihren Stab hingeworfen und dann sagt der Moses, macht ein Gebet und spricht dann und dann sagt jeder, nimmt seinen Stab und wessen Stab ausschlägt und grünt und was weiß ich alles, mit dem ist Gott. Alle anderen sind trocken und dürr geblieben und so weiter, aber der Stab von Aaron oder Moses, erst sein Stab, plötzlich schlug auf, war ein Mandelbaum, blühte und hat sogar noch Frucht getragen. Kannst du es vorstellen? Das war ein Zeichen. Und dann war das Maul der Leute gestopft. Das Maul der frechen Leute, der Schwätzer oder was auch immer ist, der Kritiker und Nörgler wird gestopft, wenn Zeichen passieren. Wenn Zeichen passieren. Und Gott gibt Zeichen. Gott gibt Zeichen. Es gibt Gerichtszeichen, es gibt Gnadenzeichen. Und ich meine auch die ersten Christen, Paulus auch, als Paulus seine erste Missionsreise beginnt und nach Zypern rüberkommt. Und da ist ein Elimas, der widerspricht, ein jüdischer Zauberer, und sagt, nee, was der Paulus erzählt hat mit diesem Jesus, das ist alles Quatsch und will aufhalten und so weiter und hetzt den Sergius Paulus auf, der will den Paulus nehmen und da wird die Hand steif. Und du siehst auch ein Zeichen, die Hand wird steif. Und dann Paulus betet hier und wird gut und Elemas wird mit Blindheit geschlagen für eine bestimmte Zeit. Also Zeichen, auch Gerichtszeichen. Oder wie Ananias und Sapphira, dass sie tot umfielen. Gott kann man nicht beschwindeln, Gott kann man nichts vormachen. Gott kann man kein Theater vorspielen. Und da kann man eine große Gottesfurcht, als ihr beide da in dem Gottesdienst tot umfielen. Stell dir mal vor, was würde die BZ schreiben, wenn das hier bei uns in Berlin passieren würde. nach der Predigt, nach dem Opfer. Ananias, eine halbe Stunde später beim Missionsopfer, da fällt dieser Vierer tot um. Ja, Zeichen. Aber weißt du, was das bewirkte? Eine große Gottesfurcht geschah. Und sie trauten sich nicht zu der Gemeinde zu halten, weil die Gemeinde war was Heiliges. Die Gemeinde war was Besonderes. Gott bekennt sich zu der Gemeinde. Ein Zeichen ist das, weißt du, wenn Gott handelt, wenn was passiert, und das brauchen wir heutzutage. Weißt du, die Leute lästern über Gemeinde, über das Volk Gottes. Ach, was wollen denn die? Das ist auch nur ein besserer Verein. Nein. Weißt du, die Furcht Gottes muss wieder kommen. Und die Furcht Gottes kommt, wenn Zeichen passieren und dann passieren auch Wunder, dass sich niemand mehr traut, zur Gemeinde zu kommen. Da meldet sich niemand so schnell, ich will getauft werden, ich will Mitglied werden, ich will mitarbeiten. Die haben Angst. Du, das könnte sein, wenn ich nicht richtig stehe, werde ich tot umfallen. Bin weg vom Fenster. So, Zeichen. Johannes der Täufer. Der hat keine Zeichen gebraucht, sein Leben war ein Zeichen. Weißt du, wenn dein Leben ein Zeichen ist, brauchst du kein Zeichen. Und er lebte zeichenhaft. Sein Kamelhaar, was er alles tat und wie er sich benahm und so weiter, war ein Zeichen. Und er konnte Zeichen erkennen. Und dann sah er, siehe, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und Menschen spürten, das ist ein Zeichen. Und Gott hat ein Zeichen, der lebt zeichenhaft. Der predigt nicht nur, der lebt auch, was er predigt. Das ist ein Zeichen. Weißt du, wenn Menschen ausleben, das, was sie predigen, was sie sagen, was sie tun und was sie vorgeben, das ist schon ein Zeichen für sich. Und unser Leben, erlebe gottgewirkte Zeichen, ist mein Thema, denke ich, ja. Erfahre göttliche Zeichen. Ich möchte mit dem letzten Bild schließen, so langsam oder so langsam zum Schluss kommen. Da ist der Jona. Jesus sagt den Israeliten, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Was hat der liebe Jona getan? Er ist Gott weggelaufen. Der Herr geht nach Tarsis. Ade, goodbye Israel, goodbye Ninive. Wir wollen nichts damit. Ich gehe nicht nach Ninive, das sind grausame Leute. Und die Assyrer waren grausam, ohne Zweifel. Und er geht nach Ninive. Und er läuft Gott weg. Und es ist ein Zeichen. Guck mal, die Liebe Gottes. Gott fährt mit Jona sogar auf dem Schiff mit und er weiß ganz genau, in welcher Kajüte und in welchem Boot er sitzt. Und er lässt einen Sturm kommen. Das war der Herr. Und dann heißt es weiter und der Herr verschaffte, ja, zuerst einmal der Sturm hört nicht mehr auf, es wird schlimmer und schlimmer. Und dann werfen sie auch einen los, obwohl es alles Heiden waren. Die würfeln oder werfen los fragen, wer ist jetzt schuld? Und dann kommt es auf Jona und sagt mir, was ist dein Geschäft? Was tust du? Warum bist du unterwegs? Und er muss plötzlich Farbe bekennen und sagt, ja, ich bin ein Mann Gottes, aber ich bin vom lieben Gott, laufe ich weg. Und was macht man mit Menschen, die vom lieben Gott weglaufen? Und was soll man machen? Der Sturm wird immer noch heftiger und immer noch schlimmer. Dann sagt Jona, bitte schmeiß mich raus. Ich muss vorstellen, das war Risiko. Du, der hat nicht den Fisch unten gesehen, dass er sagt, jetzt schmeiß mich jemand und ein U-Boot holt mich ab. Der sagt, wie ist der, ja, schmeiß mich raus. Schmeiß mich über Bord, werf mich raus. Und in dem Moment, wo er rausgeworfen wird, dann steht Moby Dick, macht's Maul auf und verschlingt den Jona. Und dann wird Jona nach 3 Tagen nach Joppe gebracht. Und als er dann aus dem Fisch wieder rauskam, seine Haut war gebrannt von der Säure, was da drin im Magen ist beim Fisch. Da ist nicht nur Parfüm. Und da ist nicht nur gute Luft. Weißt du, dieser Walfisch, der hat den Jona ans Land gebracht und getragen. Da kam er raus. Ja, Herr, ich gehe jetzt, wohin du mich sendest, auch wenn ich durch die Hölle muss, ich gehe. Und er geht nach Ninive. Seine Haut war noch rot. Und vielleicht zerfressen auch. Und er sagt, Leute, ich muss euch sagen, noch 3 Tage und Ninive geht unter. Ich bin Gott weggelaufen und Gott hat mich erwischt und wir können Gott nicht entfliehen. Er war ein Zeichen. Der hat 3 Tage gepredigt und die ganze Stadt war gläubig, gingen alle auf die Knie und sogar der König hat angeordnet, wir werden Buße tun, wir werden uns vor Gott beugen, wir gehen alle in Sack und Asche und sogar die Tiere müssen auch fasten. Du musst vorstellen, was da passierte. Jona war ein Zeichen. Wenn du ein Zeichen Gottes erlebt hast in deinem Leben, dann kannst du nicht mehr anders. Dann ist dein Zeugnis hieb- und stichfest. Dann hat dein Leben was zu sagen. Du bist im Bauch des Fisches gewesen. Warum wir manchmal keine Zeugen Jesus sein können oder nicht sind, wir haben nichts erlebt. Wir haben nichts erlebt. Wir glauben an die Bibel, wir lesen die Bibel, wir danken für die Bibel, wir beten ein bisschen so. Aber wir müssen was erleben, ein Zeichen. Du, ich bin von Gott weggelaufen. Und weißt du, was Gott getan hat? Der hat mich mit mächtiger Hand wieder, setz dich hin, dich da wieder hingebracht, wo ich nicht wollte. Ein Zeichen ist, wie Gott einen führt. Meistens da, wo du nicht hin willst, da bringt er dich hin. Nach Ninive. Nein, lieber Gott, bring mich nach Tarsis oder lieber nach was weiß ich wohin. Aber nein, dorthin, und ich gehe jetzt freiwillig. Jona war nicht der gläubigste Prophet, aber war einer, der die Gnade Gottes verstanden hat. Und ich weiß, Gott, du bist gnädig, du lässt dich umstimmen. Aber er hat die Gnade Gottes zuerst mal an sich selber erlebt, bevor er erleben durfte, dass Gott gnädig war für Ninive. Erlebe Gottes Zeichen an deinem Leben. Und wenn du einmal erlebt hast, wie Gott dich liebt, auch wenn du zweifelst, wie Gott dir vergibt, auch wenn du sündigst. Und das Erstaunliche ist, weißt du, ich habe, gesündigt habe ich nicht, aber ich war schwach oder na, was weiß ich. Ich fahre 17 Stunden nach Rumänien, in eine Gemeinde zu dienen, und da ist unter Ceausescu noch, und dann komme ich hin, werde ich in der Kleiderkammer geschickt und darf nicht niemand begrüßen, niemand begegnen, niemand soll wissen, dass ein Ausländer da ist, und sitze da und habe mich so geärgert, ich fahre so weit und ich kann nicht einmal guten Tag den Leuten sagen. War richtig traurig. Und dann habe ich gesagt zu den Leuten, die mit mir waren, wir gehen heute ins Zoo und gucken Karpatenbären an. Und dann sind wir in den Zoo gegangen, Karpatenbären angeguckt. Und während wir so im Zoo sind, spricht der Heilige Geist, du gehst in die Gemeinde, wo du heute Morgen warst. Da habe ich gesagt, da darf ich gar nichts machen. Das sind lauter, ja, die sind alle unterdrückt und so weiter. Dann komme ich rein und war nicht mal richtig christlich angezogen, weißt du, in Jeans und T-Shirt. Die waren alle dunkel und schwarz und Krawatte und weißes Hemd. Und ich war gar nicht christlich angezogen. Dann kommt der Pastor und unterbricht seine Einleitung. Unser Bruder, komm, bring uns Gottes Wort. In so einer schlechten Verfassung habe ich meine beste Predigt gehalten. Weißt du, und ich sage dir eines, erlebe die Zeichen Gottes. Wenn du nichts bist, wenn du nichts kannst, dienst du Gott am allereffektivsten. Wenn du denkst, ich habe versagt, manchmal, mir geht es auch manchmal so, Mensch, was hast du heute gepredigt? Hoffentlich haben sie nicht aufgenommen. Oder hoffentlich ist das passiert. Und das, hoffentlich hören das nicht viele. Und was, weißt du, da denke ich manchmal, hoffentlich. Und dann, gerade auf solche Predigten, wo ich denke, das war nichts, kriege ich so viele Zuschriften. Ich bin so gesegnet worden, der Herr hat zu mir geredet, aber zu mir nicht. Zu mir, ich habe den Eindruck gehabt, er hat mich nicht benutzt. Aber wenn ich den Eindruck habe, wenn Gott mich nicht benutzt, dann benutzt er mich. Aber wenn ich denke, jetzt habe ich mich gut vorbereitet, dann kommt Mist raus. Wirklich, wirklich. Weißt du, Gott arbeitet genau umgekehrt, genau anders, als wir denken. Deshalb erlebe die Zeichen Gottes. Gott ist in dem, was nichts ist. Gott ist in dem, was sich gar nicht einbildet, was nicht glaubt, ich habe sogar Predigten, weißt du, ich habe Predigten, früher in der Pfingstgemeinde war es so, da, wir sprechen vom Sieg, wir rühmen den Namen des Herrn, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, weißt du, immer nur Sieg, immer nur positives Zeugnis gehabt. Eines Tages kam ich in den Gottesdienst, habe gesagt, Leute, mir geht's so hundsübel, weißt du, ich habe Kämpfe, ich habe Anfechtungen. Und ich weiß manchmal gar nicht mal, wo der Kopf mir steht. Also nichts vom Sieg und nichts von der Herrlichkeit und nichts von der Gnade Gottes so groß, also dass mir so gut geht. Weißt du, normalerweise spielen viele Christen und viele Pastoren den Himmel auf Erden und manchmal ist das einem hundsübel. Und so kam ich und da habe ich gelernt, was Predigen ist. Ich habe gesagt, Leute, Geschwister, es tut mir leid, mir geht's wirklich schlecht heute, aber ich bringe Gottes Wort und erzähle, dass der Herr Liebe ist und wir können dem Herrn vertrauen. Das war in dieser Phase, wo ich nicht beten konnte und wollte. Und dann sage ich, Leute, aber Gott ist gut. Und ich habe gerade in der Zeit, wo ich nicht glauben konnte, so vom Sieg Gottes geredet und so weiter, was der Herr alles tut, nicht was ich tue, was der Herr alles tut. Ich habe von mir ganz weggelenkt und kein Zeugnis gegeben und nichts von mir erzählt, nur noch Bibelstellen gelesen, Bibelstellen aneinandergereiht und so Bibelpredigten gehalten. Und dann kommen Leute nach dieser Predigt, wo ich gedacht, nein, also das war keine so sieges- und aufbauende Predigt. Eigentlich, wo ich nur mein Herz ausgeschüttet habe. Dann sagen Leute, du, wir danken dir, dass du so ehrlich bist, dass du so ehrlich warst und dass du das gesagt hast, wie du dich fühlst. Uns geht's auch manchmal so, aber du stehst dennoch noch vorne. Am liebsten wäre ich vergangen, aber du stehst dennoch noch vorne und du sagst dennoch, dass Gott gut ist und dass du dennoch dem Herrn dienen willst und dass du dennoch bei dem Herrn bleiben willst und dass du dennoch dem Herrn vertraust. Und genau das ist, wozu wir da sind. Wir sind da, um einander zu ermutigen. Wir sind dazu da, um einander zu dienen und einander stark zu machen. Und wenn wir immer den Starken spielen, die Leute werden nicht stark. Aber wenn ich meine Schwäche zeige, erlebst du deine Stärke. Dann siehst du, Gott kann was tun. Und wie oft habe ich schon gesagt in meinem Leben, wenn ich so andere gesehen, wie die dienen und ihre Schwachheit kennengelernt habe und ihre Schwachheit gesehen habe, und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du den benutzen kannst, kannst du mich zweimal benutzen. Wenn du den benutzen kannst, kannst du mich. Also ich bin nicht schlechter wie er. Und das hilft einem. Das hilft einem, und deshalb Gott erlaubt Dinge, dass wir zeichenhaft leben. Und wenn der Herr den Johannes den Täufer am Jordan benutzen konnte, als die Stimme des Herrn, sogar den größten von Frauen geborenen Johannes den Täufer, was die Bibel auch sagt, und Gott hat ihn benutzt, und das war so eine einfache Predigt, hat keinen Talar gehabt, keine Ordination, keine Kanzel, kein Lautsprecher, aber er hat ein gutes Herz gehabt. Und das ist, was Gott will. Ein gutes Herz. Und ganz Jerusalem kam raus. Bist du schon ein Zeichen für Gott? Dann soll es nicht traurig sein, wenn es vielleicht dein Leben nicht so verlaufen ist, wie du gedacht hast. Ich denke, dein Leben verläuft nach den besten, optimalsten Bahnen, die Gott sich je ausgedacht hat. Gott macht das Optimalste aus deinem Leben, auch wenn es nicht so aussieht. Es wird eines Tages, das, was hier tief ist, wird hoch sein. In der Ewigkeit. Wird herrlich sein. Es werden eines Tages die Dinge umgekehrt und auf den Kopf gestellt werden. Und deshalb, lass dich nicht entmutigen. Jetzt bist du still und dienst Gott in der Stille. Der Herr schwieg. Und in dem Schweigen hat er mehr getan. Und seinen solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, was ich jetzt bei diesem Schweigen hier erlebe. Oder den Stab von hinten aufnehmen. Und das weißt nur du und der liebe Gott und sonst niemand, dass das nicht die richtige Haltung ist. Der Stab. Und jedes Mal, wenn der Moses mit dem Stab handelte, wusste ich, eigentlich musste ich umgekehrt den Stab halten. Aber ich halte am Schwanz. Von hinten. Und du solltest dein Leben von hinten sehen. Nicht von vorne. Von hinten, vom Ziel her. Von der Vollendung her. Und wenn du das siehst vom Ziel, wenn du das einmal gesehen hast, dass deine Fragezeichen Ausrufezeichen werden eines Tages, dann feste ziehen. Dann solltest du so richtiger Kerzenzieher sein. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, Zeichen zu erleben, Zeichen zu empfangen, Zeichen zu sein, Zeichen zu setzen. Herr, und wir möchten zeichenhaft leben. Und vielleicht sind Menschen hier, die vielleicht entmutigt sind, die nicht weiter können, die nicht weiter wissen und vielleicht auch nicht mehr weiter wollen. Herr, du bist gnädig mit jedem Einzelnen. Du gibst niemand auf. Du sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr Jesus, heute Abend braucht dein Volk und deine Gemeinde Erquickung. Erquickung auf der ganzen Linie. Herr Jesus, und wir brauchen Jonas, Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, denn nur sie können Höhen auch erleben und verkraften. Herr, ich danke dir, dass du an uns arbeitest, dass du uns ausbildest, und wir werden die Wunder erleben, Halleluja. Wenn wir einmal bei dir sind, dann werden wir nichts mehr fragen, dann werden wir alles verstehen, dann werden wir alles sehen, dann werden wir alles ergründen können. Herr, deine Herrlichkeit geht über dein Volk auf. Oh Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für meine Geschwister und ich segne die Geschwister. Ich segne all die, die hier sind heute Abend und die auch nicht hier sind. Herr, du möchtest die Geschwister besonders berühren. Auch die Schwester, die in Nordkorea da ist jetzt und dort dir dient im Augenblick. Herr, du möchtest auch diese Schwester jetzt besonders berühren. Herr, auch berühre die Menschen, die durch große, tiefe Nöten gehen, die Fragen über Fragen haben. Lass, dass sie aus ihren Fragezeichen Ausrufezeichen werden. Oh Gott, oh Heiliger Geist, nur du kannst es machen. Du kannst das Tiefe erhöhen und das Höhe, Hohe erniedrigen. Herr, und du kannst die richtige Bahn machen für dich selbst in unserem Leben. Ich danke dir. Halleluja. Wenn jemand krank ist, Herr Jesus, berühre jetzt. Lass ein Zeichen an ihm geschehen. Ein Zeichen der Heilung, ein Zeichen der Befreiung, ein Zeichen der Erlösung, Herr Jesus. Halleluja. Und ein Zeichen der Freude, schenk deinen Geschwistern, deinen Kindern Freude, Herr Jesus. Halleluja. Gib ihnen sehende Augen, dass sie dich sehen und dich erkennen und die Wahrheit verstehen und die Wahrheit sie frei macht. Herr Jesus, ich habe dein Wort gepredigt, es sind Wahrheiten gewesen und jetzt, Heiliger Geist, ich habe bezeugt und du musst überzeugen. Das ist dein Geschäft, Heiliger Geist. Auch wenn wir in die Nacht hineingehen, du möchtest jedem Einzelnen helfen, dein Wort so richtig umzusetzen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.